Dabei, Roboter, geh mal arbeiten, los. Und wenn das die Maschinen, die Blechkisten machen, dann ist die Menschheit befreit. Ach, dann liege ich nur noch in meinem Schaukelstuhl und die Maschinen, die Roboter, die Arbeiter, die Knechte, die Maschinenknechte, die machen dann meine Arbeit. Und ich kann ein schönes, erfülltes Leben führen. Das wäre so schön. Aber irgendwie ist das nicht in Erfüllung gegangen. Hat ja auch keiner so richtig versprochen. Naja, ein Buch über Roboter schreiben und noch über Marx ist, glaube ich, eine schöne Aufgabe. Oder das herauszugeben, erst recht. Ich freue mich, dass ich jetzt mit Sabine Nuss spreche. Sie hat ein Buch herausgegeben, Marx und die Roboter. Sehr schönes Buch, wie ich finde. Da geht es um vernetzte Produktion, künstliche Intelligenz und lebendige Arbeit. Schönen guten Tag, Sabine Nuss.
Guten Morgen.
Diese Illusion, dass die Maschinen uns die Arbeit abnehmen, also nicht wegnehmen, sondern abnehmen und wir also schön auf der faulen Haut liegen können. Faul sein ist ja was Herrliches. Bleibt das nur ein Traum?
Also dieser Diskurs über die Ersetzung der lebendigen Arbeit durch Maschinen und Roboter wird ja eigentlich eher als Bedrohungsszenario dargestellt und gar nicht so sehr als das, dass wir faul in der Hängematte liegen könnten, was ja sehr schön wäre. Und ich denke mal, weder das eine noch das andere, zumindest ist es das, was jetzt auch mit unserem Buch deutlich geworden ist, wird sehr wahrscheinlich eintreffen unter den Bedingungen, unter denen Maschinerie eingesetzt wird.
Nun, am Anfang des Buches kann man ja lesen, also dass ja kein Kapitalist mit klarem Verstand weiterhin Menschen beschäftigen würde, weil ja der Mensch ist ja so teuer, der ist ja auch, das ist ja auch so ein anstrengendes soziales Wesen und so. Und diese Roboter, die Maschinen, die sind also wirklich für den Kapitalismus, um Mehrwert zu schaffen, um die Produktivkraft zu steigern, das ideale Ding. So, und ein paar Seiten weiter lese ich in dem Buch, naja, also zumindest in Amerika gab es sogar einen Rückgang an Investitionen in arbeitssparende Technologien. Also das hat wohl was mit der Dynamik der Kapitalakkumulation zu tun, die Turbulenzen des Kapitalismus. Also wie ist denn das nun mit der Logik? Eigentlich müssten doch die Roboter, sind doch die idealen Arbeiter, aber es passiert doch nicht so recht, oder?
Ja, im Grunde genommen sind die Roboter, werden deshalb als die idealen Arbeiter dargestellt, weil sie halt länger als nur 40 Stunden die Woche arbeiten können, weil sie nicht krank werden, weil sie sich nicht organisieren können. Und so weiter und so fort. Aber der Punkt, warum sie trotzdem nicht flächendeckend eingesetzt werden, liegt genau darin, dass die Maschinerie, Roboter, eigentlich jegliche Form von neuer Technologie immer in Konkurrenz steht zur menschlichen Arbeitskraft. Und solange die menschliche Arbeitskraft immer noch billiger einzusetzen ist, wird in der Regel jedes Unternehmen natürlich eher die menschliche Arbeitskraft beschäftigen, als sie zu ersetzen. Weil das Ziel jetzt nicht ist, Arbeit zu erleichtern von neuen Technologien, sondern das Ziel ist eben tatsächlich eine Steigerung des Profits, also eine Profitmaximierung. Und dem wird eben alles untergeordnet und dadurch bleiben wir halt mit den technologischen Möglichkeiten unter dem, was theoretisch möglich wäre.
Das heißt, da sind wir wieder bei Marx. Der kapitalistische Wachstumszwang besteht ja darin, mit einer hohen Produktivkraft viel zu erreichen und das ist der Mensch immer noch besser auszubeuten als eine Maschine, weil in die Maschine muss man ja investieren oder wie muss man das verstehen?
Also da muss man nochmal, ich mache jetzt nochmal ganz kurz zwei Schritte zurück.
Ja.
Es ist tatsächlich so, dass der Zweck der Produktion, warum überhaupt irgendwas hergestellt wird in einem kapitalistischen Unternehmen, darin liegt, möglichst viel, möglichst profitabel zu verkaufen. Und nicht darin liegt, ich sage jetzt mal so, die Bedürfnisse zu befriedigen. Also die Bedürfnisse sind immer nur das Mittel.
Mhm.
Aber der Zweck ist eigentlich das Verkaufen. Und das Verkaufen ist sozusagen das Mittel, Profit zu steigern, sich Reichtum aneignen zu können, privat. Und der Punkt ist, dass die Überlegungen und die Abwägungen in einem Unternehmen, wie erreiche ich dieses Ziel, ganz viele verschiedene Strategien bereithält. Man kann zum Beispiel, das haben wir auch in unserem Buch bei einem Text von dem Kim Moody gezeigt, man kann zum Beispiel, und das ist auch passiert, durch das reine Kürzen von Pausen sehr viel billiger Arbeitskraft ersetzen als durch das Anschaffen einer Maschine. Also auch Veränderungen der Arbeitsprozesse können dazu führen, dass man produktiver ist. Und das ist natürlich dann, wenn ich vor der Wahl stehe, kaufe ich mir jetzt einen teuren Roboter oder kürze ich die Pausen, wahrscheinlich eher das mache.
Das ist soweit klar. Ich verstehe nur einen Widerspruch nicht. Den habe ich ja auch am Anfang des Buch, Ihres Buchs gelesen. Die Tendenz des Kapitals, durch Einsparungen lebendiger Arbeit Kosten zu senken, steht im Widerspruch dazu, dass die Ausbeutung lebendiger Arbeit die einzige Quelle für die Verwertung des Kapitals darstellt. Da kriege ich ja Kopfschmerzen. Wie ist denn das zu erklären?
Also, wenn ich als Unternehmen eine Maschine anschaffe, ich mache es jetzt mal so ganz basic, ja, dann bin ich in der Lage, mehr Produkte herzustellen in der gleichen Zeit oder in weniger Zeit als zuvor. Das heißt, die Lohnkosten pro Stück verteilen sich dann auf mehr Produkte und dadurch sinken die und dadurch kann ich das einzelne Produkt billiger verkaufen. Das ist sozusagen die Tendenz. Mhm. Nun ist aber die lebendige Arbeit auch jene, in der Masse davon, also dafür sorgt, dass diese viel mehr produzierten Produkte auch gekauft werden. Sonst kann ich ja den Mehrwert gar nicht realisieren.
Ach so.
Wenn ich immer mehr Maschinen einsetze und immer mehr lebendige Arbeit ersetze, dann stehe ich dann ja irgendwann mal vor dem Problem so. Und wo sind jetzt die Käufer? Also die Roboter kaufen das ja nicht. Die können ja nicht essen, die trinken nicht, die nutzen keine Produktionsmittel für sich selber, wenn sie selbst ein Unternehmen haben und so weiter und so fort. Die menschliche Arbeit ist schon noch diejenige, die sich insgesamt reproduziert. Das ist dann am Ende der Widerspruch.
Und der ist ganz schön. Das ist eine der Hauptwidersprüche im Kapitalismus, könnte man das so sagen? Ja, naja.
Ich glaube, der Kapitalismus hat sehr, sehr viele Widersprüche. Ja. Und jetzt den, ja, es ist schon, natürlich ist es so. Einerseits brauche ich lebendige Arbeit, dass sie mir irgendwie den Reichtum schafft. Andererseits habe ich die Tendenz, ständig die lebendige Arbeit zu senken. Das ist natürlich schon ein ganz wesentlicher Widerspruch.
Hm. Dann reden wir mal über das falsche Versprechen. Also ich kann auch lesen, technologieinduziertes Wachstum bleibt ein falsches Versprechen. Oder also das Versprechen, dass durch Maschinen, durch Automatisierung, durch technischen Fortschritt tatsächlich ein Wachstumsschub kommt, ist ein falsches Versprechen, aber ich dachte, dass Industrie 4.0 und künstliche Intelligenz, dass das den Wachstumsschub schlechthin bringt.
Ja, naja, das ist so das falsche Versprechen, das ist so ein bisschen die andere Seite von den falschen Befürchtungen oder von den falschen Drohszenarien. Wir haben ja, also der Auslöser dieses Buches, dass ich überhaupt überlegt habe, da muss man jetzt mal so ein Buch machen, war ja, dass in den Medien ein ganz starker Diskurs vorgeherrscht hat, der da sagt, basierend auf vielen Studien, in den nächsten Jahren werden unglaublich viele Arbeitsplätze verloren gehen. Eine der bekanntesten Studien ist wahrscheinlich die von Frey und Osborne, die quasi gesagt haben, so die Hälfte aller Arbeitsplätze in den USA werden in den nächsten Jahren verloren gehen. Aber es gibt auch ähnliche Prognosen für Deutschland. Das ist sozusagen das Bedrohungsszenario, was dann tatsächlich so weit geht, dass sogar die Arbeitgeber, Interessensvertreter ein Grundeinkommen fordern, weil die auch befürchten, dass das irgendwie in die Richtung gehen könnte.
Damit die Konsumenten nicht wegbrechen.
Ja, und auch die Ressource Arbeitskraft nicht ganz wegbricht, die man ja immer mal wieder dann doch braucht. Und also diese berühmte industrielle Reservearmee, die muss ja irgendwie erhalten bleiben. Das ist sozusagen das Bedrohungsszenario, was die Kehrseite dessen ist oder die andere Seite dessen ist eben das Wachstumsszenario. Also dass es eben dank dieser Technologien jetzt zum neuen Wachstumsschub in der Ökonomie kommen wird. Und beide Diskurse haben eben den Mangel, dass sie nicht berücksichtigen, dass wir in einer ganz spezifischen Ökonomie leben, in der man nicht einfach hochrechnen kann. Also wo ausgeblendet wird, dass wir Konkurrenzverhältnisse haben, dass wir einen Weltmarkt haben, dass wir eben das Problem haben, zur Verwertung des Kapitals ausschließlich zu produzieren. Das ist da alles ausgeblendet. Und insbesondere bei dieser Hochrechnung der zu erwartenden technologischen Massenarbeitslosigkeit, das ist ja der spezifische Begriff dafür, wenn man sich mal anguckt, wie man da rangeht oder wie diese Studien zum Teil rangehen, dann werden sich die einzelnen Berufsbilder vorgenommen und dann wird angeguckt, welcher Tätigkeitsbereich dieses einen Berufsbildes ist, besteht aus Routinearbeiten. Und dann wird gerechnet, dann wird gesagt, okay, das sind 10% Routinearbeiten, die kann man ersetzen durch Automatisierung, dann rechnen wir das jetzt mal hoch und dann kann man irgendwie zur Zahl so und so viel Arbeitsplätze werden also ersetzt werden. Dass aber ein Unternehmen vor der Entscheidung, bevor Technologie angeschafft wird, unglaublich viele andere Alternativen hat und selbst wenn dann tatsächlich ein Roboter angeschafft wird, trotzdem noch nicht gesagt ist, dass dadurch Arbeitskraft ersetzt wird, weil ganz andere ökonomische und auch sozio, also innerhalb der Unternehmen, ich sage jetzt mal, Arbeitsorganisationen gar nicht so schnell umzustellen sind auf neue Technologien. Das wird immer unterschätzt. Das geht dabei total unter. Also es ist eine relativ, wie ich finde, auch ehrlich gesagt, schädlicher Diskurs, weil man muss sich mal vorstellen, was es mit den Leuten macht, wenn man ihnen ständig sagt, dein Arbeitsplatz geht bald verloren in den ganzen Branchen. Das ist, da gibt's auch Studien, dass das durchaus dann teilweise zu Chauvinismen führt und zu Abgrenzungs- und Abwertungshaltung gegenüber anderen, die Arbeitsplätze suchen. Also das ist eigentlich, wie ich finde, ein ganz schädlicher Diskurs, diese diese technologische Massenarbeitslosigkeit da. Und man übersieht vieles. Und das ist ja das, was wir in unserem Buch ein bisschen versucht haben zu machen. Wir haben gesagt, okay, jetzt versuchen wir mal zu gucken, was passiert denn tatsächlich und warum werden eigentlich diese ganzen jetzt tatsächlich einsetzbaren Roboter gar nicht flächendeckend eingesetzt. Und da gibt es eben ganz, ganz verschiedene Gründe, die jetzt nicht nur mit den Kosten zu tun haben, warum die nicht eingesetzt werden. Das sind manchmal ganz banale Gründe, dass die Technologie gar nicht so gut ist, wie versprochen wird, dass sie gar nicht funktioniert. Dass sie, wenn sie plötzlich im Unternehmen steht, man gar nichts damit anfangen kann. Dass sie möglicherweise nur gekauft wurde von irgendeinem Manager, der auf dem Golfplatz seinen Kumpel getroffen hat. Und man nennt es die sogenannte MeToo-Entscheidung. Ach, du hast den neuesten Roboter, dann will ich den auch. Und dann steht der da rum und die Arbeiterin im Unternehmen oder die Beschäftigten können so gar nicht so richtig was damit anfangen. Weil man etliche Aspekte der Abwägung, wann setzt man eine Technologie in einer kapitalistischen Ökonomie, ausblendet. Und das ist ein bisschen bei beiden Diskursen das Problem.
Habe ich das richtig verstanden, dass sich ja alles der Produktivkraft unterordnet? Das kommt in dem Buch relativ häufig vor, dass Sie von der Produktivkraft ausgehen. Was ist denn die Produktivkraft nach Marx?
Wieder ein großes Thema. Also die Entwicklung der Produktivkräfte sagt eigentlich etwas aus über den Stand der durchschnittlichen Qualifikation der Beschäftigten in einer Gesellschaft. Er sagt was darüber aus, wie entwickelt die Technologien sind. Also haben wir jetzt einen Roboter oder haben wir die Dampfmaschine? Also er sagt was über diesen Stand aus. Dazu gehört auch Naturverhältnisse. Also wenn ich ein gutes Wetter habe oder eine gute Vegetation, dann habe ich eine gute Ernte. Wenn nicht, dann nicht. Also auch die Naturverhältnisse und die Ressourcen sagen was aus über den Stand der Produktivkräfte, aber auch der Grad der Arbeitsteilung, der Arbeitsorganisation. Das heißt, es ist ein sehr, sehr umfassender Begriff bei Marx. Und dazu gehört auch, ganz wichtig, der Stand der Wissenschaft und inwiefern die wissenschaftlichen Erkenntnisse in Technologie umsetzbar sind. All das beschreibt den Stand der Produktivkraftentwicklung einer Gesellschaft. Und das Wichtige ist, dass dieser Stand das Potenzial angibt, wie gut ich die Produktivität steigern kann. Das heißt, die Produktivkraftentwicklung ist mein Potenzial zur Steigerung der Produktivität. Und die wird im Kapitalismus ständig umgewälzt. Also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Umwälzungen durch Konkurrenz, durch Verwertungsantrieb im Kapitalismus. Aber die Kontinuität ist eben, dass es halt immer wieder unter die Profitmaximierungsabsicht gestellt wird. Das ist, würde ich mal sagen, die Kontinuität. Und darunter ist dann der ständige Umbruch.
Da könnte ich ja sämtliche Hoffnung aufgeben. Andererseits lese ich auch in dem Buch Marx und die Roboter, dass eine demokratische Wirtschaftsplanung im digitalen Zeitalter möglich sein könnte. Also, oder ist das ein frei gewordenes, wildes Tier, das automatische Subjekt, was darum, und das lässt sich gar nicht bändigen, dieses System? Oder kann es tatsächlich eine demokratische Wirtschaftsplanung, eine politische Steuerung geben in diesem System?
Also ich würde denken, automatisch passiert gar nichts. Es gibt diese Stelle in den Grundrissen, wo Marx selber geschrieben hat, durch den immer stärker und vermehrten Einsatz von Maschinerie wird irgendwann die auf Tauschwert beruhende Produktionsweise zusammenbrechen. Da steckt so eine Art von Gedanke drin, von automatisch. Das waren jetzt aber, gut, da gibt es natürlich lange Diskussionen, wie liest man die Grundrisse und da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber in der Tat würde ich sagen, dass die kapitalistische Produktionsweise dann aufhört zu existieren, wenn die Menschen es wollen. Da wird nichts automatisch passieren. Und eine demokratische, kooperative Ökonomie, die wird auch nur dann passieren, wenn die Menschen es wollen. Und dann ist die Technologie, das würde ich glaube ich schon auch sagen, so weit wie sie heute entwickelt sind, die Produktivkräfte, dank der kapitalistischen Produktionsweise, muss man auch mal sagen, durchaus, würde ich mal sagen, besser geeignet ist, diese komplexen Nachfrage, Angebot, Güterströme und so weiter zu organisieren, als es noch vor 100 Jahren der Fall war. Das denke ich schon auch. Aber da ist die Technologie nur das Mittel. Also der Mensch muss es schon machen.
Ich vermisse ja einfache Antworten in dem Buch, verdammt nochmal. Dass es alles doch nicht gehen kann, weil die Steuerungsmechanismen der kapitalistischen Ökonomie sich als unfähig erweisen, auf die Umweltkatastrophe zu reagieren, unfähig tatsächlich die Zerstörung des Menschen in den Griff zu bekommen, weil eben diese systemischen Wachstumszwänge des kapitalistischen Wirtschaftens da irgendwie selbst angelegt sind. Also ist das jetzt ganz fatal und lässt sich gar nicht auflösen oder haben Sie da eher Hoffnung? Hoffnung, dass man das doch reparieren kann.
Also mittels einem grünen Kapitalismus reparieren kann, oder?
Also ich weiß nicht, es ist ja nicht nur die Umweltzerstörung, es ist ja auch das System, was einen Widerspruch in sich hat, was ja die Menschen nicht gerade frei macht, oder?
Also es gibt eine Sache, die wir in diesem Buch leider nicht mehr aufnehmen konnten, das ist uns auf dem Weg sozusagen leider verloren gegangen, und zwar nämlich die ökologische Seite dieses Technologieschubs, wie es ja immer heißt. Also der Energieverbrauch zum Beispiel, ne? Die ganzen Serverparks, das ist enorm. Und auch die Rohstoffe, die benötigt werden für diese digitalen Technologien, die seltenen Erden und so weiter, dass da ganz neue Konflikte dann entstehen oder alte in der Kontinuität weitergehen. Das konnten wir leider nicht mehr bearbeiten, aber das spricht natürlich auch nicht dafür, dass man jetzt mit den neuen Technologien im Rahmen ihrer kapitalistischen Anwendung, muss man immer dazu sagen, irgendwie eine Dematerialisierung der Ökonomie zu erwarten hätte. Im Gegenteil, es wird eigentlich der Ressourcenverbrauch ganz weiterhin ausgebeutet und den Planeten sozusagen an die Grenze bringen. Dennoch bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn man so eine totale Apokalypse an die Wand malt. Es wird viele Menschen, wenn der Klimawandel nicht behoben werden kann oder gestoppt werden kann, werden davon unglaublich dramatische Folgen erleiden. Aber es wird auch welche geben, die sich da in irgendeiner Form retten können. Also das wird global sehr unterschiedlich sein. Und das finde ich eigentlich das Tragische. Ich bin auch immer ein bisschen skeptisch, wenn man sagt, das wird jetzt alles die Welt untergehen, weil das nimmt einem jegliche Motivation, was zu tun. Das führt zu so einem Defätismus, ja, das ist ja eh alles egal. Deshalb finde ich es ein bisschen schwierig.
Kommen wir abschließend nochmal vielleicht zu was Hoffnungsvollem, weil ich war jetzt so negativ. Da ist ja nachzulesen im letzten Kapitel, dass es ja vielleicht auch die Digitalisierung tatsächlich Vorteile bringen könnte. Und so kann man lesen, so könnte die Güterproduktion direkt durch einen digitalen Abgleich menschlicher Bedürfnisse mit den verfügbaren Ressourcen gesteuert werden. Damit ließe sich einerseits die Ökologieblindheit des kapitalistischen Marktes beheben und Marktsteuerung beheben und andererseits eröffnen sich neue Horizonte einer Wirtschaftsdemokratie. Neue Horizonte einer Wirtschaftsdemokratie. Das ist ja sehr positiv. Schließen Sie sich diesen positiven Ausblick an? Sind Sie auch so hoffnungsvoll wie Georg Jochum und Simon Schaub?
Ich sag mal so, es ist auf jeden Fall, gibt es Hoffnung im Sinne von, es ist durchaus auch was anderes denkbar. Und zwar jenseits dieser, wie ich finde, sehr ermüdenden Dichotomie von Markt oder Plan, das finde ich, oder das, wenn man irgendwie sagt, es gibt irgendwie die Möglichkeit einer anderen Form von Ökonomie und Planung, das einem dann sofort entgegengehalten wird, hat durchaus schon im Sozialismus nicht geklappt, also real existierenden, das finde ich ein bisschen mühsam, dass man tatsächlich überhaupt keine Fantasie mehr hat für einen dritten Weg, wobei ich jetzt nicht den üblichen dritten Weg meine, sondern wirklich für einen ganz anderen Weg. Und natürlich geben uns die Technologien, ich sage jetzt auch nochmal dieses Beispiel Open Source, aber man kann auch in andere Bereiche gucken, die Möglichkeit nochmal über den historischen Tellerrand hinaus zu gucken. Es gibt auch, zumindest beobachte ich das derzeit, so eine Art Wiederbelebung von dieser Genossenschaftsidee. Also es gibt, ich sage jetzt mal, Supermärkte in großen Dimensionen, die sich genossenschaftlich organisieren. Es gibt in der ganzen digitalen Welt, gibt es Alternativprojekte, die Amazon was entgegensetzen wollen. Es gibt Diskussionen darüber, ob man sowas wie Facebook und Social Media und diese ganze digitale Infrastruktur nicht öffentlich-rechtlich anbietet. Das müsste man alles mal ein bisschen verbinden und die zugrunde liegenden Prinzipien sich näher angucken, damit es nicht solche einzelnen Ein-Punkt-Projekte bleiben, weil die haben alle einen ganz ähnlichen oder ein gemeinsames Prinzip, nämlich eben jenseits von Privateigentum an Produktionsmitteln und jenseits von Profitmaximierung, was man immer zusammendenken muss. Und in die Richtung bin ich auch so ein bisschen optimistisch, dass sich da gerade was bewegt. Das lässt sich auch andocken mit der Friday for Futures Bewegung, dass da jetzt tatsächlich irgendwie ein Aufmerksamkeitsfenster da ist für alternative Ökonomien, die uns so ein bisschen den Weg weisen können. Wobei es nicht das eine Patentrezept gibt.
Privateigentum an Produktionsmitteln ist ja so ein Kern, damit beschäftigen Sie sich ja. Ich habe letztens ein Interview mit Harald Schmidt gehört und der hat sagte, ich bin ja Marxist, also das ist ja völlig klar, wer das Eigentum an Produktionsmitteln hat, alle anderen sind Frohn- und Lohnarbeiter, dachte ich, auch nicht schlecht. Vielleicht hat er nur kokettiert damit, aber der hat genau sich auf das Thema gesetzt, es geht um die Eigentum an Produktionsmitteln. Ja. Es ist ja vielleicht Altersweisheit oder was auch immer. Ja, interessant. Eine schöne Debattenbeiträge, wie ich finde, in dem Buch Marx und die Roboter. Roboter, vernetzte Produktion, künstliche Intelligenz und lebendige Arbeit. Im Dietz Verlag erschienen. Herausgeberin ist Sabine Nuss und Florian Butollo. Ich danke fürs Gespräch und wenn wieder ein neues Buch rauskommt, dann sprechen wir wieder. Ich danke.
Gerne, bitte.
Tschüss.
Tschüss.